Es war im Vorgespräch für eine so TV-Talkrunde, rief mich die Moderatorin an und die meinte, es gut mit mir. Sie wollte mir halt helfen, dass ich möglichst keine Fehler mache. Und dann hat sie zu mir gesagt, naja, wissen Sie, Sie wollen ja doch nicht alle Menschen zu Christen machen, oder? Ja, Missionierungsversuche, die kommen heute nicht gut an. Das ist was ganz Schwieriges. Wehe dem, der im Verdacht steht, andere vom christlichen Glauben überzeugen zu wollen. Also du darfst für deine Haftcreme werben, deinen PC, dein PKW, deine Solaranlage, deine Physiotherapeutin und deine Arthroseberatung. Aber bitte rede nicht zu überzeugt von deinem christlichen Glauben, das ist nur peinlich. Ich erinnere mich noch an diesen australischen Marineoffizier. Wir kannten uns nicht, wir liefen so die Straße entlang und der hat dann gefragt, ja, was bist du denn von Beruf? Ich habe gesagt, I'm a missionary, ich bin Missionar. Dann bleibt er stehen, guckt mich ganz entsetzt an und sagt, you don't believe in hell, do you? Du glaubst doch nicht etwa an die Hölle, oder? Ja, wer glaubt noch daran, dass es eine Hölle gibt, in der Menschen einmal schmoren werden? Wer glaubt noch an einen Teufel, der mit Pferdefuß dicht behaart, mit Hörnern auf dem Kopf und einem Dreizink in der Hand durch die Gegend läuft? Das ist noch was für Karnevalskostüme oder irgendwelche Horrorfilme, aber mit der Wirklichkeit hat das eigentlich nichts zu tun. Wer glaubt noch an eine Schöpfung, womöglich in wenigen Tagen? Wer glaubt noch an eine Jungfrauengeburt? Also man könnte weitermachen. Natürlich, wir haben uns wissenschaftlich und anderweitig weiterentwickelt und wir haben uns auch von alten Bildern, Klischees und Denkweisen befreit. Und ganz ehrlich gesagt, zu Recht meine ich, denn oft haben sich ja auch im Kontext des christlichen Glaubens Vorstellungen, Ansichten und Bilder entwickelt, die sind aus heutigem Kenntnisstand nur peinlich. Man muss nur mal durch die Geschichte gehen und sich die Dinge angucken, was mal vertreten worden ist. Darum kann der Glaube peinlich sein. Aber es gibt auch andere Gründe, warum der Glaube peinlich sein kann. Hast du dich schon mal mit der Kirchengeschichte beschäftigt und mal über die Jahrhunderte hinweg dir angeschaut, was so alles im Bereich des Christlichen es mal gegeben hat? Die Verquickung von Staatsgewalt und christlichem Glauben, wie Menschen der Glaube regelrecht aufgezwungen wurde, auch hier in Deutschland. Wenn der Fürst evangelisch war, musste ich auch evangelisch sein. War er katholisch, musste ich auch katholisch sein. Habt ihr mal von den Hexenjagden gelesen, von der Inquisition? Gehört alles zum christlichen Glauben. Die Kreuzzüge, Umgang mit dem Denken, auch mit dem wissenschaftlichen Denken. Es gab Denkverbote. Und bis in die neueste Zeit hinein die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche, in der evangelischen Kirche und auch in unseren Kreisen. Macht vor niemandem Halt. Es gibt eine lange Liste von Dingen. Und ja, der Glaube kann einem peinlich werden, wenn man sich diese Dinge anschaut. Oder es gibt auch verschiedene andere Dinge, die sind mir peinlich. Wenn ich bei uns im Schwarzwald meine Runden durch den Wald drehe und dann sehe ich eine Parkbank und da hat einer drauf geschrieben, Jesus lebt. Und das ist mir peinlich. Nicht des Inhaltes wegen, sondern weil ich sage, die Bank gehört nicht dir. Was schreibst du darauf? Was würdest du denn sagen, wenn ein Moslem sein Statement da drauf schreibt und ein Buddhist sein Statement? Es ist mir peinlich, wenn Christen nicht etwas respektieren, was eigentlich zum normalen Anstand gehört. Oder es ist mir peinlich, wenn ein Mensch so am Ende seines Lebens steht. Und dann kommt so ein frommer Mensch und der sagt, Jesus macht jeden gesund. Und wir beten und der wird gesund. Dann denke ich, woher weißt du das? Gott lässt auch Menschen sterben. Das Ende Leben hört irgendwann mal auf. Bitte tu nicht so, als hättest du das mit deinem Glauben im Griff. Das ist mir peinlich, wenn Christen manchmal so großlippig auftreten. Oder wenn man sagt, oh ja, mit Jesus haben wir die größte Freude im Leben, die uns niemand nehmen kann. Und dann fällt die Dusche aus und das heiße Wasser und der halbe Tag ist versaut. Oder wenn ein Strafzettel an der Windschutzscheibe klebt und anschließend in der 30er-Zone ein roter Blitz das Wageninnere erleuchtet, dann setzt plötzlich Schnappatmung ein und zu Hause herrscht dicke Luft. Oder wenn die Frau dann mal wieder in drei Zimmern Licht brennen lässt und der Mann auf dem Klo daneben gepinkelt hat, dann herrscht Scheidungsstimmung. Ja, dann ist die Freude an Jesus futsch. Es ist mir peinlich, wenn Christen abfällig über Menschen reden, die aus ihrer Sicht kein Gespür mehr von Gott haben, sich aber keine Gedanken darüber machen, was diese Menschen wirklich bedrückt und welche Fragen sie haben. Und es ist mir peinlich, wenn Christen auf alles Schwere und Schlimme in der Welt eine Antwort und einen Bibelvers haben, wenn sie Gott immer verstehen und anderen erklären können, wie Gott in jedem Fall denkt und tickt. Ja, mir ist Christian manchmal peinlich und ich hoffe nur, dass ich nicht peinlich bin. Und ich befürchte manchmal, wahrscheinlich bin ich auch peinlich und dass sich andere wegen mir fremdschämen. Wie peinlich ist der Glaube? Das ist unser Thema heute Morgen. Können wir überhaupt noch damit in der Öffentlichkeit wagen, uns aufzutreten oder ist es besser, mit dem Glauben unter dem Radar zu fliegen? In seinem Brief an die römischen Christen schreibt Paulus, warum es ihm nicht peinlich ist, über den Glauben, das heißt das Evangelium öffentlich zu sprechen und sich auch dazu zu stellen. Und ich lese uns aus Römer 1, die Verse 13 bis 17. Da schreibt Paulus, das ist die neue Genfer Übersetzung. Ihr sollt wissen, Geschwister, dass ich mir schon oft vorgenommen hatte, euch zu besuchen, nur stand dem bisher jedes Mal etwas im Weg. Ich möchte nämlich, dass meine Arbeit auch bei euch in Rom Früchte trägt, genauso wie es bei den anderen Völkern der Fall ist. Allen weiß ich mich verpflichtet, sowohl den Völkern griechischer Kultur als auch den übrigen Völkern, sowie den Gebildeten als auch den Ungebildeten. Darum ist es mein Wunsch, auch euch in Rom die Botschaft des Evangeliums zu verkündigen. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift: Der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Warum kommt Paulus nicht nach Rom? Das war eine Frage, die stand im Raum. Der hatte doch ein paar Mal schon erwähnt, nach Rom zu kommen, aber irgendwie, der traut sich nicht, der kommt nicht. Der sagt, ich komme, dann sagt er wieder ab. Ja, Rom war ja nicht die Provinz, das waren die politisch Einflussreichen, da waren die Intellektuellen, die Denker. Da waren die Milliardäre, würden wir heute sagen. Und denen konnte man eigentlich kein X für ein U vormachen. Und die Frage, die aufgetaucht ist, vielleicht bei manchen Leuten war, warum kommt der Paulus nicht? Der hat doch gesagt ein paar Mal schon, er kommt und er kommt nicht. Am Ende ist es ihm peinlich, mit seiner Message hier nach Rom zu kommen. Und Paulus erklärt sich hier. Man muss sich fragen, warum erwähnt er das überhaupt? Ich schäme mich nicht. Das hat ja einen Grund. Also da muss auf der anderen Seite in Rom muss da was gewesen sein, wo man untereinander diskutiert hat. Warum kommt der nicht? Schämt er sich am Ende? Und Paulus erklärt einfach, ohne Details zu erwähnen, ja, er wollte nach Rom kommen, aber er wurde aus unterschiedlichen Gründen aufgehalten. Und er betont dann, dass ihm sein Glaube nicht peinlich ist. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Und warum ist es ihm eigentlich nicht peinlich, von Jesus zu reden? Und inwieweit kann uns das helfen, als Christen, sich zu unserem Glauben öffentlich zu stellen? Was gehört dazu? Erster Gedanke, wir brauchen ein gesundes Sendungsbewusstsein. Allen weiß ich mich verpflichtet, sowohl den Völkern griechischer Kultur als auch den übrigen Völkern, sowohl den Gebildeten als auch den Ungebildeten. Das sagt Paulus. Und in diesem Bewusstsein war Paulus eigentlich schon was Besonderes. Da könnte ich mich mit ihm nicht vergleichen und du wahrscheinlich auch nicht. Der hatte eine außergewöhnliche Begegnung mit Jesus Christus. Wir wissen das aus der Apostelgeschichte. Und er hatte eine außergewöhnliche Berufung und Bestimmung, sodass er mit seinem Leben unter einem göttlichen Muss stand. Er schreibt ja an die Korinther mal, denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Tue ich es freiwillig, so wird es mir gelohnt, tue ich es aber unfreiwillig, so ist mir das Amt doch anvertraut. Der stand unter einem göttlichen Muss. Also in dem Sinne, glaube ich, so wie Paulus das für sich persönlich erlebt hat, war er was Besonderes, kann ich mich mit ihm nicht vergleichen. Und trotzdem, auch wenn wir uns nicht mit ihm vergleichen können, auch über unserem Leben steht sowas wie ein göttliches Muss, eine Bestimmung. Petrus schreibt an die Christen, ihr aber, das gehört jeder von uns dazu, der an Jesus glaubt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, und jetzt kommt's, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Wir sollen von Jesus und auch von unserem Glauben reden. Wir sollen den Menschen erzählen, was Jesus uns bedeutet und was er in unserem Leben getan hat und was er tut. Das ist deine Bestimmung. Das ist nicht das, was du selber gewählt hast, dir als mal deine Agenda fürs Leben so ausgesucht hast, sondern das ist Gottes Bestimmung für dein Leben. Er möchte durch dich Menschen ansprechen und Menschen helfen, Vertrauen zu ihm zu fassen, zu glauben, in der Ewigkeit zu landen. Dafür bist du bestimmt. Sicherlich jeder unterschiedlich auf seine Art, weil Begabungen sind sehr unterschiedlich. Das muss nicht nur durch Predigt sein oder anderes, aber durch dein Leben und durch dein Reden soll das passieren. Und dieses Sendungsbewusstsein, das brauchen wir als Christen auch in den Gemeinden. Wir sind kein Wohlfühlclub, der sich halt bespaßt und unterhält, sondern wir haben eine Bestimmung, dass Gott möchte, dass Menschen durch dich Jesus kennenlernen. Und das gute Sendungsbewusstsein, das brauchst du, das Bewusstsein. Das Zweite, wir sollten wissen, wovon wir reden. Wir waren in Palau, in Mikronesien, haben unseren Sohn besucht 2019. Und das waren so nichtchristliche Kreise, in denen wir uns da bewegt haben. Und ich weiß noch, so auf einer der Partys, da saß eine amerikanische Rechtsanwältin und die hatte mitbekommen, ich bin Pastor und Missionar und so. Und dann hat sie da so über den Tisch mir rübergerufen. What is a Christian? Tell me. What does a Christian believe? Also was ist ein Christ? An was glaubt ein Christ überhaupt? Ich weiß nicht, was hättest du jetzt darauf geantwortet? Wenn dich jemand auf der Straße jetzt fragen würde, ganz spontan, als Christ, woran glaubst du eigentlich? Ich habe mir diese Frage schon persönlich mal gestellt und gedacht, wenn mich einer mal sowas fragen würde, worauf antworte ich? Was sage ich eigentlich? Und mir ist dann mal eingefallen, es gibt das apostolische Glaubensbekenntnis. Da steht alles drin, woran ich glaube. Und dann habe ich zu der Frau gesagt, oh ja, klar, ich kann das ganz kurz und knapp komprimiert sagen, woran ich glaube und was ein Christ glaubt. Und da habe ich einfach angefangen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und so weiter, natürlich auf Englisch. Und habe das Ganze einfach so runtergesagt. Dann war sie ganz still. Erstmal, und dann hat sie gesagt, hey guys, it looks like we are all not Christians, ne? Also Jungs, wir sind alle keine Christen. Die kamen ja so aus dem christlichen Amerika. Ich finde, das apostolische Glaubensbekenntnis enthält die wichtigen Kernaussagen des christlichen Glaubens. Und Paulus wusste, wovon er redete. Paulus hat sich intellektuell und theologisch mit seinem Glauben auseinandergesetzt. Wir wissen ja aus der Bibel, dass der mal sich für ein paar Jahre zurückgezogen hat. Und ich glaube, dass ein Paulus nochmal in diesen Jahren, in dieser Zeit der Zurückgezogenheit, nochmal seinen ganzen Glauben, seine ganze Theologie neu durchdenken musste. Und ich halte es für wichtig, dass man als Christ nicht immer meint, ich weiß das schon alles. Überleg dir mal, wie viele Worte du benutzt, die du vielleicht fast gedankenlos übernommen hast und die du eigentlich noch mal reflektieren müsstest, um sie in anderen Worten auszudrücken, in deinen eigenen Worten. An was glaubst du wirklich? Und Paulus sagt, das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Ich war mal in so einer Runde von politisch Engagierten, damals, das war bei der Einführung vom Oettinger, schon eine Weile her. Und ich habe dann da rumgeguckt, an wen kann ich mich hier so ein bisschen halten. Kannte ja die meisten Leute da nicht. Da habe ich da gesehen, da stand die CDU-Riege von Liebenzell. Da habe ich gesagt, gut, dann halte ich mich mal zu den Liebenzellern, stand am Bistrotisch. Dann war so ein älterer Geschäftsmann aus Liebenzell, der beugte sich so zu mir rüber am Tisch und hat gesagt, sagen Sie mal, Herr Krause, die Liebenzeller Mission, sind Sie schon so ein modernes Missionswerk, das den Leuten schon so hilft, sozial und so weiter, oder wollen Sie immer noch Leute bekehren? Und dann habe ich gesagt, natürlich, wir als Liebenzeller, wir bauen Krankenhäuser, wir haben Ärzte, Piloten, Lehrer, alles Mögliche, wir wollen den Menschen helfen. Aber ich habe gesagt, wissen Sie, der alte Luther, ich nehme mal die alte Luther-Versetze, der hat mal an einer Stelle, was Jesus gesagt hat, so übersetzt, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme an seiner Seele Schaden. Wir sind so sehr auf das Leben hier fixiert, das geht bis zu uns in die christlichen Kreise hinein. Das, was mir in meiner jetzigen Situation sichtbar hilft, das zählt, alles andere ist eigentlich nicht richtig relevant. Und so ist zum Beispiel christliche Mission auch zu humanitärer Hilfe mutiert. Also die Leute brauchen ein Dach über dem Kopf, ein Frühstück auf den Teller, sauberes Wasser, steriles Kapells und bessere Bildung. Und natürlich braucht ein Mensch das alles. Dem würde ich ja überhaupt nicht widersprechen. Aber was macht er eigentlich, wenn er sich mit der Sinnfrage des Lebens auseinandersetzt? Ich habe dem Mann gesagt, wissen Sie, wenn ein Arzt einem Menschen sagen muss, dir ist nicht mehr zu helfen. Die Medizin ist am Ende. Was sagen Sie dem dann? Wohin geht denn die Reise des Lebens? Was erzählen die den Menschen, der eigentlich genau weiß, jetzt geht's zu Ende? Welche Antworten haben sie? Oder was macht man, wenn ein Mensch von seinem Gewissen geplagt wird und etwas, was er falsch gesagt oder gemacht hat, nicht wieder gut machen kann? Wer spricht ihm das befreiende Wort zu, dir ist deine Schuld vergeben, da wo er sich selber nicht mehr entschuldigen kann? Wer macht denn das? Wer kann denn das? Und wer kann einem Menschen sagen, den die Sorge plagt und der nicht weiß, wie er mit seinem Alltag zurechtkommen soll und der keine Hilfe mehr hat, wer kann ihm denn ein Wort sagen von jemandem, der größer ist als er und der ihm helfen kann? Und ich habe gesagt, wissen Sie, darauf geben wir eine Antwort. Mit Jesus Christus. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott hat jeden Menschen im Blick. Es geht um Rettung aus einer verlorenen Situation. Es geht um mehr als um 80 oder 100 Jahre hier auf diesem Planeten. Es geht um Ewigkeit und um ewiges Leben. Gott will nicht, dass Menschen verloren gehen. Und das ist natürlich schon ein Problem, auch in unseren Kirchen. Und ich zitiere mal Jan Fleischhauer. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist, hat beim Spiegel mal jahrelang den Schwarzen Kanal geschrieben, Kommentare, kein frommer Mensch. Normaler Journalist und ist jetzt, glaube ich, beim Fokus. Und der hat damals in einem Artikel geschrieben, ich zitiere mal, die evangelische Kirche ist in der Selbstsäkularisierung schon weit vorangekommen, muss man sagen. Alles, was an den biblischen Texten zu streng und bevormundend wirkt, hat sie so weit entschärft, dass man sich von ihr heute völlig unbesorgt ein Kerzlein aufstecken lassen kann. Man sollte im Gegenzug nur nicht mehr erwarten, dass man weiterhin auch zu den Fragen verlässlich Auskunft bekommt, für die sie bislang das Privileg besaß. Also alle, die über das Diesseits hinausweisen. Versuchen Sie mal Näheres über Himmel und Hölle zu erfahren. Das wird nicht einfach, wie ich aus Erfahrung weiß. Man dürfe das nicht zu wörtlich nehmen, heißt es dann verlegen. Die evangelische Kirche sei schließlich keine Kirche der Angst. Bei der Konfirmation meines ältesten Sohnes trugen 5 der Jugendlichen im Gottesdienst unter dem aufmunternden Blick der Pastorin selbst formulierte Glaubensbekenntnisse vor. Es waren Bekenntnisse, woran sie alles nicht glauben. Die Genesis, die Auferstehung, das jüngste Gericht. Am Ende erklärten sich die Konfirmanden einverstanden, Gott als eine positive Kraft zu sehen. Dann umarmte man sich, die Pastorin sprach ein Gebet und die Gemeinde versammelte sich zum Abendmahl. Und er kommt dann zum Schluss in seinem Artikel, sagt, man kann von einer Kirche erwarten, dass sie Veränderungen zur Kenntnis nimmt. Schließlich soll sie ihren Schäfchen mit gutem Rat zur Seite stehen. Aber es ist eine Sache, sich der Nöte der Menschen anzunehmen und etwas ganz anderes, dabei auf jeden normativen Anspruch zu verzichten. Wer für alles Verständnis zeigt, wird irgendwann sprachlos. Dann ist auch guter Rat nichts mehr wert. Kein frommer Mensch, der das geschrieben hat, aber sehr nachdenklich. Und jetzt muss man nicht auf die evangelische Kirche gucken. Wir können uns auch selber fragen, manchmal, welche Themen blenden wir aus? Wie geht es uns, wenn wir über unseren Glauben reden? Welche Themen vermeiden wir lieber? Haben wir noch überhaupt etwas zu den Themen inhaltlich zu sagen? Über Sünde. Wen kratzt heute noch Sünde? Schuldig werden vor Gott. Gericht. Da will man lieber nicht drüber sprechen. Aber das ist deutlich, Gott wird jeden Menschen zur Verantwortung ziehen. Auferstehung von den Toten, dass das nicht nur eine leere Formulierung ist, die man da am Grab spricht. Wer an Jesus glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Es gibt eine Auferstehung, eine neue Welt Gottes. Und ich finde, unser Glaube sollte ein informierter, aber auch erlebter Glaube sein. Das erleben wir doch, dass Jesus auch heute in unserem Leben etwas tut. Wir bekommen jetzt schon die Kräfte der zukünftigen Welt zu spüren. So schreibt das der Hebräerbrief im 6. Kapitel. Also Gott langt schon mal mit dem Löffel in den Topf rein und sagt, probier mal. So gut wird es, wenn es zur Hauptmahlzeit kommt. Du kriegst heute schon Gott zu erleben. Paulus schreibt an die Epheser, dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Gottes Kraft wirkt jetzt schon in uns, heute. Und darum erleben wir auch Gebetserhörungen, auch Heilungen und Wunder und andere Dinge. Und deshalb sollen wir auch darüber reden. Und wir reden ja auch gern darüber, Gott, der hilft, der Gebete gehört, Gutes tut, uns im Leben zur Seite steht. Und das ist sehr interessant. Also ich habe es bis heute noch nicht erlebt, wenn ich Leuten, die auch eher kirchenfremd waren oder so, wenn ich denen am Krankenbett oder in einer Situation gesagt habe, darf ich für dich beten? Habe ich noch nie erlebt, dass einer gesagt hat, bleib mir vom Leib. In der Regel haben Leute gesagt, ja, das ist okay. Und das machen wir auch, aber es gibt eben auch Themen, um die versuchen wir ein bisschen herumzulavieren, weil sie uns peinlich sind. Und wir müssen uns manchmal fragen, warum ist mir das peinlich? Warum stelle ich mich nicht zu dem, was ich ja von der Bibel her weiß? Es kommt ja immer auf den Ton an, der macht die Musik. Was Gott uns in Jesus zu bieten hat, das entwickelt seine Wirkung und Kraft eben in unserem Verhältnis zu Gott erst einmal, den ich nicht sehe und nicht spüre, den ich nicht begreifen kann letztlich. Aber mein Verhältnis zu Gott ist geregelt. Ich bin mal ein bisschen erschrocken, wenn Christen etwas verunsichert werden, wenn man darüber spricht, du musst mal offenbar werden vor Gott. Ja? Christen sollten nicht verunsichert sein. Wenn sie verunsichert sind, haben sie das Evangelium im tiefsten Grunde noch gar nicht verstanden. Gott haut dich nicht nochmal in die Pfanne. Jesus steht auf deiner Seite, er ist für deine Schuld gestorben, dir ist vergeben und Gott kramt die alten Sachen nicht wieder raus. Dessen kannst du dir sicher sein. Das ist die gute Nachricht. Gott liefert dir nicht eine Endabrechnung im Gericht. In Christus bist du freigesprochen. Das ist das Evangelium, das, was wir Menschen weitersagen können. Und dass wir eines Tages auferstehen werden von den Toten, in Gottes neuer Welt leben. Und dass wir heute schon seine Kraft und seine Gegenwart erleben. Und der letzte Gedanke, wir müssen mit Gegenwind rechnen. Ich weiß nicht, wisst ihr, was Lustvokabeln sind? Schönes Wort, Lustvokabeln. Lustvokabeln sind Worte, die gerade die gesellschaftliche Denke und Grundstimmung wiedergeben. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Dazu gehören momentan nachhaltig, klimaneutral, klimafreundlich, energieeffizient und noch ein paar andere. Und wenn ihr euch mal die Werbung so anschaut, dann ist die Faltencreme plötzlich klimafreundlich, die Geldanlage nachhaltig, die Sonnenbrille klimaneutral. Also wenn ich manchmal so die Werbung sehe, ich kriege so einen Hals, ich kann das schon gar nicht mehr sehen. Ob das jetzt ein Auto ist, für das geworben wird oder irgendwas anderes. Die gesellschaftliche und politische Stimmung verändert sich ständig. Und dann findet so eine kollektive Gewissensprägung statt. Und wir Christen können uns dem auch gar nicht entziehen. Ich habe das mal erlebt, wir waren beim ersten Term 5 Jahre am Stück in Neuguinea, 5 Jahre weg von Deutschland. Und in diesen 5 Jahren hat man in Deutschland die Mülltrennung erfunden. Das kannte ich vorher gar nicht. Vorher hat man alles weggeschmissen. Und wenn man im Auto war und man wollte was wegschmeißen, ging die Scheibe runter, pst, raus. Das war normal, war auch akzeptiert, so im Allgemeinen. Ich kam zurück. Und ich habe noch die alte deutsche Kultur noch voll drauf gehabt und war da mit so einer Gruppe, mit einer christlichen Gruppe unterwegs und habe so ein Bonbonpapier, war es glaube ich, pst, einfach so weggeschmissen. Dann gab das plötzlich ein Geschrei um mich herum. Und dann wurde mir bewusst, wie stark so eine kollektive Prägung stattgefunden hat. Ich sage nicht, dass es schlecht war. Ich habe mich auch umprägen lassen. Ne? Also ich habe auch angefangen, Müll zu trennen und so weiter und schmeiße die Sachen nicht mehr so weg. Das ist ja alles okay. Nur der Punkt, worum es geht, ist, du wirst von deinem Umfeld stärker in deinem Denken, in deinen Ansichten und so weiter geprägt, als du vielleicht manchmal ahnst. Steinbeck war es, glaube ich, der hat in einem seiner Bücher geschrieben, nichts vergoldet die Vergangenheit mehr als ein schlechtes Gedächtnis. Man muss nur mal zurückgucken, wie Christen, auch Pietisten, ihren Glauben vertreten haben, wie sie aufgetreten sind und vergleiche es mal mit heute. Ja. Da brauche ich nicht mehr viel zu sagen bei den Älteren. Denkt mal intensiv zurück. Und das ist jetzt mal normal. In jeder Gesellschaft wird festgelegt, was sich gehört, was anständig und unanständig ist. Es gibt sogenannte No-Gos, Sicht- und Verhaltensweisen, die nicht akzeptabel sind, während andere wiederum regelrecht eingeklagt werden. Und jetzt kommt's, jetzt übertrage ich das mal, was ist jetzt plötzlich gesellschaftlich nicht mehr akzeptabel mit dem christlichen Glauben? Was ist nicht mehr kompatibel? In der gängigen Weltanschauung geht es um heute und jetzt, aber nicht ums Jenseits. Es geht um diesen Planeten, nicht um eine zukünftige Schöpfung. Ich widerspreche ja gar nicht dem, dass wir verantwortlich mit dem umgehen sollten, was hier auf der Welt, in der Welt stattfindet und wie wir mit unserer Schöpfung umgehen, mit den Ressourcen und so weiter. Aber das hat ja religiöse Dimensionen angenommen. Und die Frage zum Beispiel für uns ist, dieser Planet wird eines Tages zerstört werden. Es geht nicht darum, dass ich deshalb sage, deshalb kann ich machen, was ich will und lass alles laufen. Nein, nein. Aber trotzdem noch das Bewusstsein zu haben, wir werden das Klima nicht retten. Diese Welt wird einmal durch Gott gerettet und neu geschaffen. Gesellschaftlich gesehen reden wir heute von Inklusion. Finde ich absolut richtig und akzeptabel. Ein gutes Verhalten. Und Gott liebt alle Menschen. Wir als Christen sollten auch als Menschen bekannt sein, die Menschen eher mit einbinden und sie akzeptieren und respektieren. Aber die Bibel spricht auch von Exklusion. Wenn es darum geht, zum Beispiel, wie es nach dem Tod weitergeht. Das ist ein unangenehmes Thema, aber das ist nun mal eine Wahrheit, die in der Bibel so drinsteht. Jesus hätte nicht am Kreuz sterben müssen, wenn es dem nicht so gewesen wäre. Die Gesellschaft spricht von Diversität. Kennen wir heute alle, ne? Die ganze Gender-Debatte und alles andere. Der christliche Glaube spricht von einer schöpfungsgemäßen Pluralität und auch von einer Polarität der Geschlechter. Das steht nun mal so drin, so hat Gott sich das mal gedacht. Das hat gar nichts mit dem Ausschließen von Menschen oder was zu tun. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, wie ich damit umgehe, auch wie ich mit Menschen umgehe und auf sie eingehe, die da anders ticken. Und die Gesellschaft spricht von Pluralität. Der christliche Glaube präsentiert uns eine Aussage, die kann man so nicht schlucken. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Dieser exklusive Anspruch, den Jesus mal für sich gestellt hat. Ich finde schon auch, aus dem christlichen Lager ist leider oft polarisierend oder auch rechthaberisch und manchmal nicht richtig reflektiert, argumentiert und gesprochen worden. Also wenn ich manche Diskussionen angehört habe, auch zum Thema Evolution und was immer es war, auch Thema Homosexualität, das war manchmal von Christen, die da argumentiert haben, sehr dogmatisch gedacht, aber nicht sehr reflektiert. Da hat man nicht versucht, die andere Seite zu verstehen. Und da plädiere ich für mehr Bescheidenheit und für Reflexion und Respekt für andere Sichtweisen auf unserer Seite. Und auf der anderen Seite bin ich der Ansicht, dass wir mit unserem Gewissen vor Gott stehen und nicht nur mit den Wölfen heulen sollten. Und dann rechne mal damit, dass deine Sicht nicht von allen geteilt wird, auch wenn du sie sehr reflektiert und demütig vertrittst. Es geht ja nicht, den anderen irgendwas aufs Auge zu drücken, sondern ihnen ein Angebot zu machen. Gottes Angebot. Also stell dir mal vor, ich weiß nicht, was gibt es denn für unheilbare Krankheiten? Nehmen wir mal an, Multiple Sklerose. MS gibt es ja eigentlich kein richtiges Mittel zu heilen. Stell dir mal vor, du wüsstest, es gibt ein Mittel, das wirkt. Oder du wüsstest einen Arzt, der könnte jemanden gesund machen. Wirst du das für dich behalten? In der Regel nicht, oder? Da wird man sagen, hey, ich kenne deinen Physiotherapeuten, der hat meinen Rücken wieder so zurechtgerückt oder einen Osteopathen oder sowas. Ich bin sowas von fit wieder, den kann ich nur empfehlen oder die kann ich nur empfehlen. Find's normal, oder? Und so ist es mit dem Glauben. Dass wir Menschen das sagen sollen. Jesus, ja, kann helfen. Jesus rettet. Jesus bringt ein Leben in Ordnung. Und Paulus möchte, dass wir uns bewusst sind, dass Gott uns dazu bestimmt hat, mit anderen Menschen ungeniert das Evangelium zu teilen. Dass wir selber seine Zusagen vertrauen und seine Kraft im Alltag erfahren. Und dass wir uns auch nicht zurückziehen, wenn Menschen über uns den Kopf schütteln, uns belächeln oder vielleicht sogar ablehnen. Der Psalmist schreibt mir im 33. Psalm, des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Und darauf kannst du dich verlassen. Amen. Und jetzt bitten wir um den Segen. Und so segne dich Gott, der Vater, der dir dein Leben gegeben hat und es erhält. Und es segne dich Jesus Christus, der Sohn, der sein Leben für dich gegeben hat und der dir das ewige Leben schenkt. Und es segne dich der Heilige Geist, der dir die Kraft gibt, nach Gottes Willen zu leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.